Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.
Music, please.
I love music.
Music.
Everything is completely musical.
Radio 1 Jukebox. Sendung, wo ins Ohr geht. Mit dem Dani Wüthrich.
This is a music show.
Ein Jubeljahr. Das Jahr 2017. Die Lesotterels feiern ihr 55-jähriges Bandjubiläum und ihr Frontmann wird 75. Und darum ist er zu Gast in der Radio 1 Jukebox, der Toni Vescoli. Sein Leben und vor allem auch die Musik, die ihn inspiriert hat, in dieser Stunde.
Radio 1 Jukebox, weil das Leben zu kurz ist für schlechte Musik.
Angefangen mit seiner grossen Inspiration, Elvis.
Well, that's all right, Mama. That's all right for you. That's all right, Mama. Just any way you do. That's all right. That's all right. That's all right. She done told me, Papa done told me too. Son, that gal you foolin' with, she ain't no good to you. But that's all right. That's all right. That's all right, Mama, anyway, do.
Er ist einer der prägendsten Figuren der Schweizer Musikszene und wird am 18. Juli 75 der Toni Vescoli und darum zu Gast in der Radio 1 Jukebox. Eine Stunde lang, Toni, vielen Dank fürs Kommen.
Ja, das ist doch sehr gern geschehen.
Wir wollen dein Leben und auch das Leben von der Lesotterels in dieser Stunde erklären anhand von der Musik. Und zwar hast du diese Stunde zusammengestellt. Alle Lieder haben für dich eine Bedeutung, so auch «That's Alright, Mama» aus dem Jahr 1958 von Elvis Presley. Das war deine erste grosse Inspiration.
Ja, absolut. Elvis hat mich umgehauen und von da weg habe ich gewusst, was ich machen will. Ich habe noch niemanden gefunden, der mir es beigebracht hat. Und ich weiss noch gut, wenn ich mit dieser Langspielplatte zu meiner Gitarrenlehrerin gekommen bin. Die hat mir Spanisch klassisch Stille Nacht nach Noten beigebracht. Und ich habe dann die Platte mitgebracht und sie hat einen roten Kopf bekommen und hat sie mir um die Ohren gehauen und gesagt, ist die Musik vom Teufel? Und das ist dann das letzte Mal gewesen, dass ich dort in Gitarrenstunde bin und ich habe dann einfach versucht, irgendwie selber über die Runde zu kommen, weil es hat ja niemand gegeben, damals 1958, wo mir hätte können zeigen, wie man Rock'n'Roll spielt. Das hat sogar noch keine Gitarrenlehrer gegeben, die das überhaupt kennt und beherrscht haben. Und der Grund, warum ich überhaupt eine Band gegründet habe, sind eigentlich die Shadows gewesen. Das hat mich einfach elektrisiert, der Sound, und das hat mir gefallen. Aber das hast du nicht können alleine spielen. Da hast du noch eine ganze Band gebraucht und das ist dann einfach der Zufall zu Hilfe gekommen, dass ich die Band gegründet habe 1962.
Und rund den zweiten Wunsch, Apache von der britischen Instrumentalband The Shadows aus dem Jahr 1962, eben ein Jahr, das besonders entscheidend war für dich. Und mehr zu dem gerade nach The Shadows.
Thank you.
ein Patchy von der britischen Instrumentalband The Shadows Musik, wo mein heutiger Gast sich in der Radio 1 Jukebox gewünscht hat, nämlich der Herr, der das Jahr 75 wird und das Jahr auch mit seiner Band Les Otterels das 55-jährige Jubiläum feiert, der Toni Vescoli. Toni, wir haben gesagt, wir wollen dein Leben durch die Musik erzählen, darum Patchy vom Erscheinungsdatum her sehr wichtig, 1962.
Ja, es ist so, ich habe mitgemacht, respektive mich angemeldet, um mitmachen für einen Gitarrenwettbewerb in Lausanne. Und da musste ich ins Radiostudio Zürich, Bärenmünster im Brunnenhof, und dort etwas vorspielen. Und ich bin natürlich Elvis-Fan, es ist klar, etwas vom Elvis gesungen. Aber die haben damals das nicht mit einer Kamera aufgenommen, sondern nur mit einem Mikrofon. So hat man natürlich meinen fantastischen Hüftschwung nicht gesehen, was eigentlich das Wichtigste war bei mir am Anfang. Und ja, ich bin dann nicht in die Grenze gekommen, ist klar, das war viel zu wenig professionell gewesen. Und zwei andere sind auch nicht in die Grenze gekommen, zwei Roman. Und dann habe ich die gefragt, die haben ein Patchy gespielt von den Shadows. Mhm. Ich habe dann die gefragt, ob wir zusammen eine Band gründen wollen. Dann haben wir schon einen Kollegen, der gerne mitmachen will. Und so ist es dann so zu den allerersten Proben gekommen. Nur ist es so bei zwei, drei Proben geblieben, weil das sind Studenten gewesen und die haben nicht wollen so vorwärts machen. Die haben gesagt, du machst viel zu viel Druck und wir können nicht so, wir machen ein Studium und so. Und so habe ich die dann wieder aus den Augen verloren. Aber der Name, den sie vorgeschlagen haben, Les Otterels, der ist natürlich dann geblieben. Und es ist einfach schade, dass ich die Kollegen nie mehr getroffen habe und darum auch nicht nochmal ihre Namen mehr weiss. Das aber ist so schade.
Offiziell kann man sagen, Gründungsjahr 1962
genau,
von der Les Otterels.
Am 19. September 1962 war das.
Dein Vater war nicht so begeistert, gell?
Gar nicht, nein. Mein Vater hat natürlich gut, ich kann schon meine Lehre fertig machen, das war schon klar für mich. Aber nachher wollte ich dann Musik machen und das habe ich dann auch gemacht. Und meine Schwester hat mich insofern ein bisschen unterstützt. Sie ist 7 Jahre älter und hat ein bisschen mehr Gewicht gehabt beim Vater und hat dann dort noch ein bisschen, Druck machen, weil sie ja auch dann am Anfang bei dem Hotel als Sängerin noch kurz dabei war. Mhm. Weil dank ihr haben wir dann überhaupt können Profi machen, weil damals hat es ja noch kein Beat-Lokal gegeben, sondern nur Dancing. Und auch sie als Frau hat man natürlich uns dann engagiert, weil eine Frau dabei war.
Ja, aber darüber reden wir dann noch, warum sie dann bald nicht mehr dabei war. Deine Schwester, jetzt vorher noch eben, ich meine, es hat viel Prügel müssen einstecken. In dieser Zeit, in der konservativen Schweiz, bist du wahrscheinlich einer der ganz, ganz wenigen gewesen, der wirklich so ein bisschen den Rock'n'Roll-Lifestyle hatte, auch schon mit den langen Haaren.
Ja, die hatten keine langen Haare. Die sind erst nach der RS gewachsen.
Das hättest du noch mehr Probleme gehabt.
Ja, aber schon. Nein, da hat ja eigentlich noch niemand lange Haare getragen. Das ist dann erst so 364 eigentlich dann gekommen, oder?
Wie ist es denn zu den Markenzeichen gekommen?
Mit dem Haarwachsen? Ja, das ist dann einfach, ich würde schon sagen, wahrscheinlich durch Beatles irgendwie haben wir noch gefunden, wohl, das sieht noch cool aus. Und ich weiss noch gut, wir haben dort eine Zeit gehabt, wo wir dann ein bisschen zwischen denen ein bisschen arbeiten mussten. Ich durfte dann die Haare nicht üben. Abend. Der Vater hat das nicht wenig gehört. Ich musste am Tag müssen, bin ich halt die Nacht auf Zielpost arbeiten. Und dort weiss ich, sind wir knapp über die Ohren gekommen. Dann sind sie hinterher gepfiffen. Fräulein oder Jeje oder irgendwas. Also, damals war es auch noch gefährlich. Dann später ist es dann noch sehr gefährlich geworden, dann so Mitte 60er Jahre.
Über das reden wir noch. Wir haben jetzt gerade vorher ja das Instrumentalstück Apache gehört. Jetzt wollen wir das erste quasi Instrumentalstück hören von den Les Otterels. Hongkong, wie ist es dazu gekommen, von dem Schritt jetzt von Apache zu Hongkong?
Ja, das war mal einer dabei bei uns, der ein bisschen Bass gespielt hat, aber nur Interim. Und der hat zwischendrin einmal auf der Gitarre etwas improvisiert und später habe ich das übernommen, weil ich ein gutes Riff gefunden habe und habe dann mein Stück quasi gemacht daraus. Der Rams, ich weiß nicht, ob dir das noch etwas sagt, aus der Punk-Szene, Bugs haben sie geheissen, der hat mir mal gesagt, das sei der erste Punk-Song in der Schweiz.
Hongkong aus dem Jahr 1965.
Ja, genau.
Wir hören drei und reden nachher drüber.
Ja. We'll be right back.
Meine Damen und Herren, Hongkong in der Radio 1 Jukebox von der Les Otterelles. Und wenn Sie sich fragen, wer das so sensationell gut Gitarre spielt, das ist mein Studiogast in der Stunde, Tony Wescoli himself. Vorher hast du gesagt, es hat einer gesagt, das sei quasi der erste Punk-Song von der Schweiz. Aus dem Jahr 1965, muss man auch noch sagen.
Ja, natürlich. Das habe ich einfach mal gesehen, als ich das gespielt habe. Und hat er gesagt, nein, das ist doch ein richtiger Punk-Song.
Nummer 1 in der inoffiziellen Hitparade, das, weil es ja die offizielle Schweizer Hitparade dann erst ab dem 68. Gegeben hat, oder? Ich nehme mal an, darum hast du überhaupt nichts verdient an diesem Lied, oder?
Nein, nicht gross. Wir haben überhaupt damals mit den Schallplatten nicht sehr viel verdient, weil die Ansätze natürlich so niedrig waren. Und vor allem dann später mit diesen Sachen, ich will jetzt da nicht vorgreifen, aber es ist einfach mit diesen Sachen, die im Ausland verkauft worden sind, dass ich eigentlich gar nie wirklich Abrechnungen gesehen oder so. Obwohl ja Heaven Club weltweit, kann man fast sagen, verkauft wurde. Da können wir nachher noch drauf schnell.
Wir bleiben im Jahr 1965. Da hast du deine Schwester, die du vorher erwähnt hast, aus der Band gerührt. Warum?
Ja, also das ist eigentlich, ja, das ist Anfang 65, richtig, Ende 64, dort. Ja, ich habe sie nicht rausgerührt, sondern sind einfach die Stimmen laut geworden aus dem Publikum, vom Management her und so, wo gesagt hat, die Frau passt nicht ins Bild von einer Beatband, weil damals ist eigentlich dann, nach den Shadows, ist dann quasi die Beat-Zeit gekommen von der Beatmusik. Und das ist quasi, das sind Boygroups gewesen, wenn man so will. Ausser natürlich den Frauen-Beatband, das ist klar, das hat es natürlich auch noch gegeben. Aber vorwiegend waren das Mannenbands und sie ist auch 7 Jahre älter als ich. Auch vom ganzen Image und allem her hat das nicht mehr gepasst. Und ich habe das lange nicht wieder gesehen und irgendwann hat man mir das neu gelegt. Ich müsste das eigentlich meiner Schwester sagen, dass es besser wäre, wenn sie nicht mehr dabei wäre. Und das war ziemlich ein harter Brocken für mich und natürlich für sie auch. Und das hat mir eigentlich sehr leid getan, weil sie war die, die mich auch in der Jugendzeit sehr viel unterstützt hat. Also, als ich 20 geworden bin, hat das niemand interessiert, aber sie hat mich eingeladen zu einer feinen Flasche wie im Fondue Bourguignon damals im Schiff im ersten Stock an der Limit. Und das habe ich wunderbar gefunden von ihr. Und viele so Sachen, einfach die Unterstützung. Und dann habe ich müssen die liebe Schwester quasi aus der Band rausgehen. Das war ziemlich harte Sache für mich.
Wir kommen jetzt voll zu der grössten Inspiration, dem grössten Einfluss von dir zu den Beatles. Wie ist es da eigentlich zum Namen der Swiss Beatles gekommen?
Ja, das war auch so ein Witz. Also, Beatles haben wir am Anfang habe ich gefunden, ja, Twist and Shout, den ich als erstes gehört habe, war nach der Shadows fast ein bisschen primitiv. Es hat mir zwar gefallen, der Groove und alles, aber dann habe ich die erste Platte gekauft von der Beatles LP und die hat mir dann sehr gut gefallen. Und dann haben wir mit der Sote natürlich auch versucht, und wir haben dann in unserem Repertoire gerade mal 2 Beatles-Nummern gehabt. Love Me Do zum Beispiel war dabei gewesen. Ja, und dann hat der Impresario, der uns damals die ersten Gigs vermittelt hat, mit meiner Schwester nach, hat natürlich gefunden, ja, Swiss Beatles, das zieht jetzt, und hat ein grosses Plakat gemacht, Swiss Beatles, und unten ist noch gestanden Grillspezialitäten, weil wir eben das gespielt haben, wo das Restaurant hatte, nebendran. Und das ist so, ich habe mich so geärgert, ab dem ich gesagt, das musst du sofort wieder wegnehmen, das Plakat. Wir sind doch nicht Swiss Beatles, um Himmels Willen, mit 2 Nummern von den Beatles. Und so.
Es nervt dich heute nicht mehr?
Nein, später war es natürlich zu Recht, weil wie lange haben wir ja fast 2/3 vom Repertoire haben wir Beatles-Nummern drin. Da kann man schon sagen, natürlich. Aber dort am Anfang, wo das kreiert wurde, ist ja sicher noch nicht. Also.
Spielen wir darum «Taxman» jetzt von den Beatles? Das ist ein Song, den man weniger jetzt gehört im Radio. Warum gerade das Stück, das du dir ausgesucht hast?
Ja gut, das ist zufällig von George Harrison, nicht Lennon McCartney. Aber wo das Album rauskam, ist «Revolver», da weiss ich noch, dass ich mich vor einem Plattenspieler gehockt, voll elektrisiert. Und Taxman haben wir gefunden, das müssen wir gerade lernen. Das ist geil, gutes Riff und so. Ja, das ist auch heute noch eines von unseren Favoritensongs in unserem Repertoire, wenn wir heute spielen.
1, 2, 3, 4, 1, 2. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Be thankful I don't take it all.
X-Man von den Beatles. Toni, du hast mir gesagt, das Gitarre-Solo, das wir gehört haben, gespielt vom...
Das hat der Paul McCartney gespielt. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Aber er hat eben so Spass gemacht, dass er eben mal auch ein bisschen andere Sachen gemacht hat. Man sagt auch, er hätte mal irgendeine Tonspur, die vom Ringo in der Nacht überspielt, weil er gefunden hat, dann spiele ich das besser. Schlagzeug und so. Naja, ebenfalls. Ja. Aber
geschrieben und gesungen ja vom George Harrison.
Ja, da muss ich sagen, ja. unser Gitarrist, der jetzt seit 24 Jahren schon bei der Soti dabei ist, der Peter Glanzmann, der bringt das Solo jetzt so auf den Punkt. Ich habe noch nie jemanden gehört, das Solo so authentisch zu spielen. Das ist also hervorragend. Das ist, muss man auch sagen. Mal.
X-Men aus dem Jahr 1966. Jetzt gehen wir ins Jahr 1967. Am 14. April 1967 war das legendäre Konzert von den Stones im Hallerstadion. Warum habt ihr da eigentlich als Swiss Beatles, das staune ich bis heute noch, warum spielt man als Swiss Beatles Vorprogramm von den Rolling Stones? Da hat es immer eine gewisse Rivalität gegeben. Also nicht unter den Musikern, aber unter den Fans.
Ja, es ist natürlich so. Wir waren auch eine komische Band damals. Wir haben beides gespielt. Wir haben Stones-Nummer und Beatles gespielt. Also wäre ja wie mein Adidas-Käppli und Nike-Turnschuhe da legen. Nein, aber wir haben beiden gefallen. Die Stones haben ihren Groove gehabt als Band, einen guten, dreckigen Sound, und Beatles haben schöne Gesänge gehabt und so. Und unser Manager damals hat das irgendwie gefädelt. Wir sind, glaube ich, die Einzigen, die nicht haben müssen zahlen mussten, die noch gar Gagen bekommen haben.
Ist es gut angekommen im Publikum?
Ja, wahnsinnig gut. Ich habe zuerst gemeint, die Leute meinen, ich bin sicher schon Rolling Stones, als wir auf die Bühne gekommen sind. Das ist so ein Applaus und ein Zeug losgegangen. Und dort sind dann auch alle Leute ja vorgedrängt. Und wir waren die letzte Band vor den Stones. Und das war natürlich einmalig für uns. Ein tolles Erlebnis.
Ein Jahr später, 1968, ist dann euer internationaler Durchbruch gekommen mit eurem grössten Hit «Heavenly Club». Unter wie viel Drogeneinfluss ist das Lied eigentlich entstanden? Wenn man so den Text schon gerade anfängt, «I was drunk, I was going to die», und dann gibt es dann irgendwie einen Angel, «Blue the Horn».
Ja, es ist eben eigentlich eine Parodie gewesen. Mein Bruder hat mir den Text mal so in der Grundform mal zugesteckt. Weil mir hat damals in der Zürich die Nachtclub-Szene gegeben. Und es hat verschiedene Clubs gegeben, unter anderem eben der Highlife Club. Und die haben sich auch als etwas Besseres gesehen. Man hätte dann eine Krawatte tragen müssen, um reinzukommen. Man hätte dann auch eine mieten können, wenn man das will. Aber ich habe mich da verweigert. Ich habe gesagt, das mache ich nicht. Mein Bruder ist dann aber mal reingegangen und hat gesagt, ja komm, eine hure stiere Sache dort rein. Weißt du, alles so ein bisschen schickimicki. Und eine hat mich noch wieder anpumpen, oder? Das kommt dann im Text alles vor, oder? An Angel turned around and asked me for £3, oder? Und der St. Peter's, der Türsteher, der Bodyguard, der dort steht und die Leute kontrolliert, wenn er reinlassen will und wenn nicht, oder? Das ist dann quasi so der Heavenly Club. Gesehen, High Life, und darum kommt auch das High drin und all das Zeug. Oder? Es hat mit Drogen von High sein in dem Sinn jetzt gerade nichts zu tun. Wobei das hat man später ein bisschen drin interpretiert, aber das ist schon gleich, das passt ja gleich trotzdem gut dazu.
Jetzt ist es geklärt, Heavenly Club, 6 Wochen an der Spitze von der jungen Schweizer Hitparade. Warum ist das irgendwie in England nicht in den Charts aufgedacht?
Ja, es war halt auch schwierig für eine Schweizer Band aus der Schweiz rauszukommen, aber es ist gleich in umliegenden Ländern, in Europa, weit rum ist es überall rausgekommen. Es ist aber auch in den USA rausgekommen und sogar in Japan, das eigentlich uns sehr erstaunt hat. Das ist, sind 98 Jahre wurde, bis ich das erste Mal eine Hülle gesehen habe, eine japanische. Per Zufall. Und ich habe auch nicht eine Originalhülle, sondern nur eine Kopie davon. Aber immerhin.
Heavenly Club von den Les Otterels. Ihr grösste Hit aus dem Jahr 1968 hat es gehört, in voller Länge in der Radio 1 Jukebox.
One time I was drunk and I was going to die, and somehow it took me high. And then
He let me in, but I had to pay something. The kind of the club wasn't high.
Radio 1 Jukebox mit dem Toni Vescolitz Gast. Er wird im Juli 75 und Lesotter jetzt 55 und gehört Heavenly Club, der grösste Erfolg von der Band 1968. Und es ist ein weiterer Erfolg dazu gekommen, Toni, in diesem Jahr.
Ja, es war ein verrücktes Jahr für mich, der Sommer 68. Da ist unsere gemeinsame Tochter auf die Welt gekommen, Nathalie. Das hat natürlich alles ein bisschen überschattet, wenn man so will sagen. Also der ganze Erfolg war gar nicht mehr so wichtig gewesen, sondern das war einmal Familie für mich fast noch wichtiger als der Erfolg. Und das war natürlich super gewesen. Super Jahr, super Sommer.
Zwei Jahre hat es da gehabt. 1970 ist es zur Auflösung gekommen. Also du hast die Band aufgelöst. Warum?
Ja, es hat sich alles rundherum verändert. Die ganze Szene hat sich verändert. Es hat nicht mehr ein Lokal gegeben, wo man die ganze Woche durch konnte spielen wie voran. Da sind jetzt irgendwelche Plattenaufleger gewesen, die einfach diese Sachen gespielt haben, dass die Leute wollten hören. Und vielleicht hat es am Wochenende noch eine Band braucht oder vielleicht auch nicht. Das hat sich schon sehr, sehr verändert, die ganze Szene. Und es ist dann einfach zum Profi machen zu wenig Fleisch am Knochen gewesen in der Schweiz, in dieser Szene. Tanzmusik, das hätte man schon können machen, aber das haben wir nicht wollen. Und so habe ich dann irgendwie müssen Konsequenzen ziehen. Zumal die anderen Bandmitglieder nicht haben wollen auf Amateur quasi machen, also unter der Woche üben oder irgendeinen Job machen oder irgendwas und am Wochenende spielen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich kann mir das nicht leisten. Ich habe eine Familie, die man durchbringen muss. Ich habe schließlich 65 meine Frau kennengelernt, Ruth. Die hat schon zwei Kinder in die Ehe gebracht. Da sind wir also doch schon fünfköpfige Familie gewesen. Und da habe ich einfach schauen, dass es weiterläuft. Und dann war es eben auch noch so, dass der Düde weg ist, Ende 68. Ihm ist das Ganze jetzt kommerziell geworden. Ja. Er hat mehr so Underground-Sachen machen. Und ich habe mich anders orientiert. Ich wollte eine Vocal-Gruppe machen. Hat aber mit den Sängerinnen, die ich dann dazu genommen habe, nicht ganz so funktioniert. Und am Schluss war es eigentlich wieder recht eine gute Formation, aber einfach zu wenig Gigs, dass wir davon leben können.
Toni Vescoli, wir wollen dein Leben mit der Musik erzählen, die auch einen Anteil sollte haben in dieser Stunde. Dein nächster Song, den du dir ausgesucht hast, ist «Blowing in the Wind» von Bob Dylan. Du hast ja mal ein paar Titel von diesem Literaturnobelpreisträger ins Zürichdeutschen übersetzt. Nicht aber «Blowing in the Wind», oder? Oder liege ich da falsch? Warum?
Nein, es ist halt schon ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen ausgelutscht auch. In dem Sinn, natürlich ein wunderschöner Song und alles. Und hat mich natürlich etwas vom Ersten gewesen, was ich gehört habe.
Du hast ihn dann ja mal getroffen, 1998. Machen schnell einen Sprung in die 90er Jahre. Wie war das Treffen gewesen?
Ja, sehr, sehr intensiv in dem Sinn, dass man privat mit ihm auf einem Wiesli zwischen den Container backstage miteinander ein paar Worte wechseln. Ich konnte ihm mein Album «Vescoli Dylan Mundart Songs» geben. Und er hat ihn sehr interessiert, hat das angeschaut und hat mir sogar noch ein Autogramm gegeben. Und da bin ich natürlich sehr stolz drauf.
Gut, hören wir «Blowing in the Wind» vom Altmeister Bob Dylan.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly
therefore, they're forever banned. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Blowing in the Wind von Bob Dylan. Du hast, Toni Vescoli, du bist zu Gast bei mir in der Radio 1 Jukebox, den genau umgekehrten Weg gemacht, wie der Dylan. Er ja vom Akustischen ins Elektrische gewechselt, du vom Elektrischen ins Akustische.
Ja, das war tatsächlich so. Mir ist dann Anfang 70er Jahre ist mir die allgemeine Musik, Rockmusik, irgendwo ein bisschen zu heavy geworden. Heute gefällt es mir sehr gut, all die Sachen, die da, aber damals habe ich es nicht mehr vertreibt. Und ich habe mich total voll in die Folkszene hinein begeben und habe auf vielen Folkfestival gespielt. Und meine ersten Sachen sind ja eigentlich dann, also zuerst mal das englische Album Information, das ist dann eigentlich fast Psychedelic Folk noch gewesen. Und nachher wirklich voll auf Folk. Und so sind meine ersten Sachen halt dann in der Folk, wie sagen, Mundart Folk, nicht Mundart Rock, sondern Mundart Folk.
Wir gehen da Jahr für Jahr ein bisschen durch. In den 70er Jahren, der Start von deiner Solo-Karriere mit dem Wechsel zu Mundart Folk, es hat auch zu Boykott geführt, Radio Bero Münster zum Beispiel, beim Lied «Das Pfäffli», es ist aber in den Charts, ist es ein Erfolg gewesen?
Ja, ja, ich war dort doch immerhin 4 Wochen in den Top 10 gewesen. Aber das haben die Radiomacher haben dann damals gefunden, das könnte die religiösen Gefühle von den Hörern verletzen. Und wo dann Südwestfunk Baden-Baden das auf und ab gespielt haben, dann ist es dann im Radio auch gespielt worden.
1971 steht auf deiner Homepage vescoli.ch in der Kurzbiografie, er schafft die Fahrprüfung im ersten Anlauf und Susanne nach genügend Vogelfutter. Was ist denn da gemeint?
Ja, das erzähle ich einmal auch in meinem Programm. Es war einfach so, dass ich umgebaut habe, mit Bauernhaus haben wir gekauft und ich habe dort umgebaut in der Sommerferien. Und dann haben wir eben der Kollege und ich am Tag haben wir geschafft und umgebaut und am Abend haben wir ein bisschen gerasen.
Und das ist das Vogelfutter?
Ja, im Prinzip haben wir und so habe ich dann mein Picking, irgendwo, wo ich so verklemmt war und nie recht konnte, dann einmal mit dem Grasen ein bisschen Schwung bekommen und ist dann auch geblieben. Und so.
Warum heisst das Lied nicht Rutli?
Ja, weil ich weiss auch nicht, es hat einfach, warum das überhaupt auf den Namen gekommen bin, es hat einfach gerade gepasst vom Klang her. Von der Silbe her, von dem Lied. Und es ist eigentlich dort um unsere Nachbartochter gegangen. Die hat aber nicht Susanne geheißen, sondern anders. Aber der von Weil umeinander stimmt.
Wir hören jetzt rein. In der Originalversion, später ist ja das Lied dann auch noch zum Reinhard Meich, über das reden wir dann gerade noch. Zuerst mal die Originalversion von Toni Vescoli, Susanne, in der Radio 1 Jukebox.
Sie heißt Susanne, wohnt auf dem Land. Auf meinem Hof. Weile umeinander. Doch ihr stinkt, sie möchte in die Stadt. Sie fänzelt einfach schaurig glatt. Dann auf dem Land ist doch nichts los. Dort in der Stadt, dort wird's dann gross, wenn du logisch denkst. Denkst, hey, ist es ein. Wenn du ein bisschen top und ihn willst sein. Sucht eine Stelle im Warenhaus und zieht die Heimen einfach aus. Ich mach doch nicht für die den Dreck. Nein, das hat wirklich gar keinen Zweck. Sie kauft sich Jeans mit geflickten Beinen, eine neue Frisur
auf den Stein. Mit dicken Sohlen kauft sie Schuhe. Jetzt endlich gehört sie auch dazu. Da in der Stadt, da ist halt gross. Dort auf dem Land ist doch nichts los, wenn du logisch denkst. Denkst, ist es ihm. Wenn du ein bisschen top und ihm willst sein.
Sie hören die Radio 1 Jukebox mit Susanne von Toni Vescoli, der diese Stunde mein Gast ist. Lieder darum alle von dir ausgewählt, Toni. Deine Inspiration, dein Werdegang. Wir haben Anfangsstunde angefangen mit der Beatband, dann den Wechsel zum Mundartvolk als Soloartist und jetzt eben Susanne, die ja später, ich glaube 3 Jahre später, dann zum deutschen Musiker gelangt ist, das Lied. Wie ist es da
so? Es ist sogar umgekehrt. Ich habe im 1973 habe ich als Redakteur im Schweizer Fernsehsendung gemacht, «Chansonnade». Und dort habe ich dann einen Song gespielt, wo mir Reinhard May total eingefahren ist. Er hat die Moderation gemacht von dieser Sendung. Und er hat mich dann gefragt, ob er das übernehmen darf. Und ich habe dann, als ich im 1974 mein erstes Mundart-Album durften machen, bei Plattenfirmen, das erste gesagt, das kannst du nicht verkaufen. Mundart, das will niemand hören. Habe ich dann das natürlich als Single auskoppeln und hat geheißen, nein, das geht nicht, das hat der Reinhard May schon verbraten. Und ich habe dann gesagt, gut, okay, dann haben wir halt anderen, dann haben wir Susanne hinten drauf und Pfeffli vorne drauf. Und das war auch okay gewesen, so. Nein, ich habe mit dem Song natürlich, durch das, dass der Reinhard May übernommen hat, sehr viel verdient mit dem. Die Leute haben immer gemeint, ich würde ihn coveren.
Aber das Umgekehrte ist genau der Fall.
Aber er hat natürlich 250.000 Album verkauft, dann hat er es noch auf Französisch übersetzt, noch auf Malay-Album.
Aber es hat doch auch ein bisschen Geld verdient.
Ja, ich bin sehr. Ich habe mehr verdient als mit allen Liedern zusammen, die ich geschrieben habe.
Unglaublich. Dann ein erneuter Stilwechsel in den 80ern, nämlich zu Amerikaner, also Folkrock und Blues.
Ja, es hat mich halt dann wirklich wieder gereizt, irgendwann nach all den Solo-Jahren, wo ich allein unterwegs bin mit der akustischen Gitarre, wieder eine Band zu gründen, wie früher so mit 2 Gitarren, Bass und Schlagzeug. Und ich habe dann Vescoli & Co. gegründet und das war klar, was ich eigentlich machen wollte. Es ist so Südstaaten-Rock und ein bisschen Blues, ein bisschen Country, ein bisschen Tex-Mex, irgendwie in dem ganzen Umfeld herum und man sagt dem ja Amerikaner. Und das ist, was ich mache eigentlich auch heute noch, das ist Amerikaner-Mundart.
Du hast dir als nächstes Guitar-Town ausgesucht von Steve Earle. Das ist ein Musiker, der in den 80er, 90er Jahren quasi die Jahrzehnte überlebt hat, muss man schon sagen, trotz eben schwerer Alkohol- und Heroinsucht. Hast du auch so etwas durchgemacht?
Gottlob nicht diesbezüglich. Ich habe nicht so die Sucht gehen. Ich habe irgendwie auch beim Alkohol wirklich Exzess hatte ich eigentlich nicht gehabt. Außer mit 19 mal eine Alkoholvergiftung. Und das war für mich heilsam gewesen. Und später, also wirklich besoffen, bin ich glaube eigentlich fast nie mehr gewesen nachher.
Also Zucht ist, kann man sagen, Musik und Liebe.
Ja, ich bin natürlich ein Adrenalin-Junkie, das gebe ich gerne zu. Das ist schon auch eine Sucht.
Hören wir Steve Earle, Guitar Town, in der Radio 1 Jukebox mit dem Toni Vescoli zu Gast in dieser Stunde.
Hey, pretty baby, are you ready for me? Yeah, you good rockin' daddy down from Tennessee. I'm just that off and back from San Antonio with a radio blasting and the bird dog on. There's a speed trap up ahead of Salmatown, but no local yokel gonna shut me down. Cause me and my boys got this rig unwound, and we'll come 1,000 miles from a guitar town. Nothing ever happened around my hometown. I ain't kinda just hang around. But I heard someone calling my name one day, and I followed that voice down a lost highway. Everybody told me you can't get far on $37 in a Jap guitar.
Guitar Town von Steve Earle. Seine Musik, seine Inspiration in dieser Stunde in der Radio 1 Jukebox. Toni Vescoli zu Gast. Und da tun wir jetzt dein Leben anhand von der Musik erklären, so ein bisschen Step by Step, wo du dir ausgesucht hast für diese Stunde. Da sind wir jetzt in den 90er Jahren angekommen. Und da hat es quasi nochmal einen Stilwechsel gegeben. Und zwar hast du ein Bingo, deine Stimme. Ich glaube, also deine Stimme nicht, weil also, er redet ja eigentlich gar nicht, oder?
Ja, wir haben mich angefragt. Ich habe in den 70er Jahren schon 24 Kinderplatten gemacht mit Andersen Märli und Grimms Märli. Und dann hat mich der Plattenmensch angefragt, ob ich nicht möchte, meine als Erzähler mitwirken für Bingo-Kassetten. Und ich habe ihn fast ausgelacht und gesagt, ja nein, die lebt doch von diesen Kindmännchen. Und so, dann machen wir ein gutes Hörspiel mit Schauspielern und wir brauchen dich als zwischen denen die einzelnen Szenen verbinden und erklären und so. Und ich habe das dann eigentlich nach kurzem Zögern sehr gern gemacht. Habe dann auch aber gesagt, bei den Gottlob schlau genug war, dass ich gesagt habe, okay, ich wollte einen Studiobeitrag, einen Studio-Fee, einfach für zum Aufnehmen. Und dann, wenn nachher einfach dann pro verkaufte Kassette, will ich dann auch einen ganz kleinen Anteil haben.
Und hast du gewusst, wie lukrativ das ist?
Nein, überhaupt nicht. Und Platten haben gesagt, ja, bist du wahnsinnig. Ja gut, ab 10'000 verkaufte Platten, weil die haben dann gedacht, ja, wir verkauft sowieso, also MCs, verkauft sowieso nicht. Und dann ist aber nach etwa 3-4 Monaten sind 250'000 verkauft gsi und ich habe für das eine goldige Kassette bekommen. Das ist eine grosse Seltenheit. Wir sind ja nur auf Kassette rausgekommen damals. Und später hat es eigentlich dann mehrfach Platte müssen geben, es ist dann weit über 1 Million gegangen.
Sehr erfolgreich gsi die Hörspielreihe Bingo.
Das hat mir dann eben ein bisschen Zeit gegeben, dass ich mich ein bisschen zurückziehen und ein bisschen malen und so. Und während der Zeit, als ich ein bisschen gemalt habe für mich, habe ich viel Musik gehört, eben so Amerikaner-Sachen. Und dann hat es mir voll reingezogen, was ich eigentlich gefunden habe. Was mache ich eigentlich? Am besten gehe ich doch dort her.
Ja.
Musik
du bist
aufnehmen.
Nach Texas.
Ja, wo die Musik herkommt. Und es ist dann eigentlich auch eine super erfolgreiche Sache geworden.
Das mit der Teufel ist unterwegs, das nächste Lied, das du dir rausgesucht hast. Um was geht es da?
Ja, mein Vater war am Weihnachtszeit immer ein bisschen komisch gewesen und hat dann gesagt, der Teufel ist wieder unterwegs. Und mich hat das so genervt und ich habe gefunden, da kann ich jetzt wegen mir sagen, was er will. Für mich gibt es auch noch Musik und dann ist der Teufel nicht unterwegs. Das ist quasi ein bisschen der Inhalt davon.
Wir hören rein und reden als nächstes über die Jahrtausendwende, wo du eine Zeit lang nicht mehr als Musiker hast können arbeiten. Warum gerade im Anschluss hier in der Radio 1 Jukebox?
Gang mach die Tür zu, es ist vorbei drum, die Sonne geht und wird matt. Heute wird's dunkel, Sterne gefunkelt, findet hinter wohl eine Stadt. Es ist ein Tag zum Brüllen, es ist ein Tag für nichts. Es ist ein Tag zum Heimgehen. Oh, ist die gegen Goliath. Ein einmal mich mit der Teufel und der Hex in der Stadt. Fangt an gären, spürst die Schwere, Trieb unter jedem Feigenblatt. Schmeckt nach Dreischlag, wo ist es gleich hat, irgendeine Leute ins Abendblatt. Es ist ein Tag zum Stöhnen, es ist ein Tag für die Katze. Es ist ein Tag zum Sterben. Schicksal geht der Kenner ab. Nein, einmal mehr mit der Teufel. We'll be right back.
Wollt mir zu denken, wollt mir zu schenken, hab die Lampen einfach langsam satt. In der Höhle, als Verschwörer, hört auf mein Megawatt. Es ist ein Tag zum Drehen. Es ist ein Tag für mich. Es ist ein Tag zum Feiern. Finden langsam selber Gott.
Toni Vescoli mit «Teufel ist unterwegs» aus dem Jahr 1999, knapp vor deinem Verkehrsunfall. Was ist genau passiert? Wie lange hast du nicht mehr als Musiker arbeiten
können? Ja, also, ich würde mal so sagen, es ist gut 7 Jahre gegangen, bis es eigentlich dann für mich so, kann ich können sagen, ich habe es hinter mir. Es ist einfach, ich musste dann 9 Monate komplett aussetzen und habe dann so langsam nach dies nach immer ein bisschen mehr wieder können machen.
Also schwierige Zeiten. Das sind ja generell persönlich keine einfache Jahre für dich und auch deine Frau. 1998 ist Carmen mit 42 am Herzstillstand gestorben. 2005 war Karin nach einem Sprung in den Pool gelähmt. Die Kinder von der Ruth übrigens, für dich ja auch wie deine eigenen Kinder sie sind. Wie hast du die Zeit erlebt?
Ja, man lebt einfach weiter und man macht seine Sachen. Man kann ja nichts ändern daran. Es hat sicher auch damit zu tun, dass ich nachher noch ein bisschen mehr Blues gehört habe. Und wieder, ja, blöd gesagt, selber auch den Blues ein bisschen mehr gehabt habe. Aber so Sachen kann man ja immer, auch mit der Musik kann man sehr viel verarbeiten. Und das ist ja Gottlob so.
Hast du das dann auch mit der Band gemacht 2012? Da haben die Les Otterels 50-jährige Jubiläum gefeiert. Das mit der Veröffentlichung von zuerst alten Hits, aber dann auch mit «Today». Ein Album mit 17 neuen Liedern drauf. Ich finde, ein sehr gelungenes Album. Warum ist das in der Hitparade eigentlich nicht erschienen?
Noch keine Ahnung. Ja gut, ich weiss eigentlich schon warum.
Ja.
Wir sind unsere eigene Plattenfirma. Also wir haben jetzt niemanden, der uns promotet und wo für uns geht, Werbung machen. Und wir mussten uns da entscheiden. Und wir sind ein bisschen gebrannte Kinder von früher her. Und wir haben gefunden, komm, heute können wir das alles selber machen. Aber wir haben das alles selber bei uns, in unserem eigenen Studio, wenn man so will, aufgenommen. Ich habe meinen Gesang bei mir zuhause aufgenommen. Der eine dort, der andere dort. Wir haben die Songs hin und her geschickt und am Schluss haben wir das zusammen gemischt.
Aber die Resonanz war ja so super gewesen. Also das Album, das ist weg, das ist verkauft worden.
Ja, ja, es verkauft sich heute noch immer sehr gut auch an den Konzerten. Wir spielen natürlich auch ein Stück dort raus und das kommt immer sehr gut an. Und, ja.
Wie war denn der Prozess gewesen mit 17 neuen Songs, die eben nach gutem Les Otterels-Sound tönt und gleich neu ist?
Ja gut, wir haben einfach gefunden, es kostet uns nichts, weil wir alles selber machen können. Also machen wir einfach. Und wenn es nicht gut kommt, nehmen wir es in der Schublade verschwinden oder besser gesagt im Papierkorb. Aber es ist eigentlich dann sehr gut rausgekommen. Wir haben einfach daran geschafft, alle. Und das war auch wunderbar. Es hat keinen Streit und kein Problem gegeben beim Mischen oder so, keine Egos. Alle haben etwas dazu beigetragen und alle sind involviert gewesen und das ist wunderbar so.
Die Chemie hat gestimmt und es gehört. Wir hören rein. Das Lied zum Album redet nachher über deine Biografie, die ja 2017 erschienen ist. Das gerade nach «Today».
«Today, here we are again, even better than we have been before. Hey, do you remember when we fit the charge and then we played no more?
We were so much younger and the world so clear and clean. No one had to worry about burning gasoline. Life was so much easier, innocent and free. The future wide and believing just
Von der Les Otterelles in der Radio 1 Jukebox nach 45 Jahren wieder mal ein neues Album von den Swiss Beatles, das dann 2013 ihr 50-jähriges Bandjubiläum gefeiert hat. Das Jahr das 55. Und dazu wird mein Gast im Juli auch noch 75, Toni Vescoli. Ihr seid musikalisch ja immer noch unterwegs. Nervt sich da eigentlich nicht, dass du vor 3 Jahren schon eine Autobiografie geschrieben hast?
Ja, das macht eigentlich nichts, weil es geht immer weiter und irgendwie schreibe ich das auch im Schlusswort. Es gibt ja kein Epilog oder irgendetwas, es geht ja weiter. Und ich werde dann die nächste Biografie dann in 10, 15 Jahren mal schreiben, mal schauen, wenn ich dann noch da bin. Nein, es ist natürlich toll, was jetzt alles immer gelaufen ist. Wir sind unterdessen jetzt auch schon 3-mal in Liverpool gewesen. Wir gehen ja wieder nach Liverpool, da feiern wir quasi unser Jubiläum. Und zwar nehmen wir da mal 200 Leute mit. Wir haben einen eigenen Flieger, den wir chartern und fliegen direkt in den John Lennon Airport damit. Und das gibt natürlich ein riesen Fest. Und mit dem Empfang vom Bürgermeister auf dem berühmten Balkon dort ist uns angesagt worden. Und die haben uns auch gerne dort in Liverpool und finden, wir gehören zu den 5 besten Bands, die dort jedes Jahr an der Beatle Week spielen. Und ja, dann, wir haben einiges vor. Wir haben ein Album rausgegeben, «View to Heaven» von 1968, das haben wir neu rausgegeben auf Vinyl. Mhm. Und dann so ein EP dazu, auch wieder mit 4 neuen Songs, die wir inzwischen gemacht haben. Du siehst, wir sind immer fleissig am Arbeiten.
Das geht weiter, das wird ja nicht langweilig, auch mit 75. Und jetzt nochmal zurück zu der Biografie machen, was ich will. Es ist, wenn man so durchblättert, 555 Seiten, das ist kein einfacher Weg gewesen, darunter eben schon wegen der Frisur und auch wegen dem Lifestyle, auch kein Geld, oder? Auch der Vater, der nicht so begeistert war, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Was kannst du da einem jungen Musiker heutzutage, 2017 mitzugeben auf seinem Weg?
Ist schwierig. Heute hat man nicht mehr so viele Möglichkeiten zum Live auftreten, außer man geht unten durch und mit dem Bierhumpen auf der Bar, wo die Leute nicht reinrühren können, dann kann man schon spielen. Aber für Gage, für junge Musiker, ist es ziemlich bitter und hart in der Schweiz. Es ist jetzt so wie in Amerika. Schon lange eigentlich ist, aber es ist wirklich nicht so einfach. Ich würde einfach sagen, dranbleiben. Möglichst viel spielen, egal ob es Geld bringt oder nicht. Weil letztendlich das, was man erarbeitet mit Live-Spielen, das kann einem niemand nehmen. Das Geld kann einem geklaut werden.
Machen, was ich will. Und das auch heute noch. Es geht eben nämlich weiter mit 75 musikalisch weiter mit dir, Toni Vescoli und Les Otterelles. Mehr dazu gerade nach dem Lied zu der Biografie hier in der Radio 1 Jukebox.
Ich mache immer, was ich will. Oh, was ich will. Ich mache immer, was ich will. Ich mache immer, was ich will. Schon die erste Stunde auf meinem Instrument hat eben gar nichts gebracht. Ich hab den Elvis nicht gekannt. So hat es als halber geliefert, hat zum Teil verkehrt und schon gleich drüber ab eine Band, trotz dem väterlichen Drill. Ich mache nicht mehr, was ich will. Und da hab ich mich verliebt, doch leider wieder verkracht.
zet doch das Chick zu mir. Kurz vor der Hochzeitsnacht.
«Machen, was ich will», das Lied zu der Autobiografie von Toni Vescoli, die 2014 erschienen ist, jetzt 2017, geht deine Biografie, kann man sagen, weiter mit den Les Otterelles. Und wir feiern eben das Jahr, das 55-jährige Bestehen, das mit der 55-Tour. Und die fängt zu Liverpool an, quasi mit der Beatle Week.
Ja, genau, das fängt in Liverpool an. Haben wir eigentlich gefunden, das wäre jetzt nach der Sommerpause. Sind wir dann eben in Liverpool Ende August. Und das ist natürlich dann ein wunderbarer Anfang für die neue Saison. Und da werden wir unsere 55-Tour machen. Auch in der Schweiz haben wir einige Auftritte.
Nicht aber wöchentlich, oder? Da merkt man jetzt schon, muss man sagen, das Alter.
Nein, es hat sich eben auch so ergeben. Das ist so die Sache unter der Woche. In der Regel machen wir schon auch die Auftritte. Und wir machen nicht Tourneen, wo wir jeden Tag etwas machen. Wir müssen das schön ein bisschen verteilen. Und ich habe ja nebenbei immer meine eigenen Auftritte auch noch mit meinem Programm. Oder die findet man auf vescoli.ch. Das ist natürlich auch noch ziemlich viel. Ich mache da immer noch etwa 40 Auftritte pro Jahr.
Du fühlst dich mit 75 kein bisschen müde? Also mit bald 75 nicht müde?
Überhaupt nicht, nein.
Also es kann weitergehen, genau so.
Wir es schon, ja.
Wir hören rein ins Lied zu der Tour zum Jubiläum 55. Was kannst du dazu noch sagen?
Ja, 55 Jahre Jubiläum, das ist natürlich, oder? Und da gehen wir nicht auf.
Und ich bedanke mich, dass du mein Gast bist. Die Stunde, ich glaube, ist noch nie so schnell durch. Wie heute mit dir, Toni Vescoli. Wir haben alles ein bisschen angeschnitten, aber haben vieles erwähnt, genau, wo man eigentlich sehr genau kann nachlesen kann, auch in deiner Biografie. Auf 555 Seiten. Toni Vescoli, vielen Dank und alles Gute in diesem
danke.
Jahr.
Danke gleichfalls und dem Radio alles Gute. Super Radio überhaupt.
55. Besten Dank. Jetzt hier bei Radio 1 und für sie im Studio war der Dani Wüttrich.
Was alive. They said you were dead, but you came back to life. I just can't believe it. You're 55. Privilege of fools will help you to thrive, even when you're 55.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.